Ja, die Angst vor dem vielbeschworenen schwarzen Mann, die resultiert aus dieser, das ist europaweit im Grunde ein ganz klassisches Versatzstück kolonialer Propaganda und auch kolonialer Angst. Das heißt, das rührt aus dieser Kolonialerfahrung, aber auch aus der Erfahrung nach der Zeit des Ersten Weltkrieges, als nämlich Frankreich das Rheinland besetzte. Und um eben Deutschland zu Reparationen zu zwingen und als Besatzungstruppen und zur Demütigung der Deutschen ganz bewusst afrikanische Einheiten einsetzt.
Praktisch faktisch. Der Wissenspodcast der Rheinischen Post.
Zugegeben, heute haben wir mal keinen nachrichtlichen Aufhänger, sondern Henning und ich, der ist übrigens auch hier.
Hallo.
Saßen neulich zusammen und haben gebrainstormt. Und das Schöne ist ja, wir machen einen Wissenspodcast. Das heißt, wenn wir uns Fragen stellen und sagen, hör mal, also darüber haben wir eigentlich noch nie so richtig was gelesen und selber damit beschäftigt, dann können wir diese Fragen auch tatsächlich an Experten richten. Und da ging es für uns um das Thema deutsche Kolonialgeschichte. Etwas, was da ist, was auch eigentlich an vielen Ecken auftaucht, wenn man so mal drüber nachdenkt, aber wir wissen beide wenig drüber. Deswegen haben wir uns einen Experten ans Telefon geholt. Er heißt Jürgen Zimmerer, er ist Professor für Globalgeschichte mit Schwerpunkt Afrika an der Uni Hamburg. Und ich sage, hallo, schön, dass Sie dabei sind.
Hallo.
Oder eher moin moin, was man ja in Hamburg sagt. Ne? Fangen wir mal so an. Es ist ein Thema, von dem wir beide relativ wenig Ahnung haben. Und ich glaube, das geht vielen so, die wahrscheinlich zuhören. Ich habe so überlegt, Deutschland wird ja weltweit, es ist ja ein sehr positives Beispiel für geschichtliche Aufarbeitung viel gesehen, wenn es zum Beispiel um die Geschichte des Holocaust in Deutschland geht. Das ist mit das dunkelste Kapitel wahrscheinlich, das wir in der deutschen Geschichte haben. Und da gibt es unglaublich viel Aufarbeitung. Nun kann man natürlich die Kolonialgeschichte nicht mit dem Holocaust vergleichen, das meine ich gar nicht, aber es ist auch eine Zeit in der deutschen Geschichte, wo die aber irgendwie viel mehr ein blinder Fleck ist. Und erstmal vielleicht so zum Einstieg, was glauben Sie, warum ist das so ein für viele blinder Fleck?
Ja, also das hat mehrere Gründe. Der einfachste ist, dass die deutsche Kolonialgeschichte, das deutsche Kolonialreich, vor genau 100 Jahren, 1919, im Grunde eigentlich Geschichte war, weil mit dem Vertrag von Versailles nach dem Ende des Ersten Weltkrieges Deutschland wegen erwiesener Unfähigkeit zur Kolonisierung alle Kolonien abgeben musste. Das heißt, diese Dekolonisierung ist 100 Jahre her. Das hat gewisse Konsequenzen. Das heißt, in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als im Grunde die anderen Kolonialmächte die Wirren der Dekolonisierung ihrer Kolonialreiche, Frankreich, Großbritannien, Portugal oder auch die Niederlande durchmachen mussten, Deutschland dieses Thema nicht hatte. Das heißt, die Generation von mir und meine Elterngeneration durchlebten keine Dekolonisierung selbst, keine deutsche Dekolonisierung. Gleichzeitig hatte man nach 1945, nach den Verbrechen des Dritten Reiches, sie nannten den Holocaust bereits, natürlich auch ganz andere Sachen aufzuarbeiten, und die kritische Energie sozusagen, die da war, konzentrierte sich auf, und auch völlig zu Recht, auf das Dritte Reich, auf den Holocaust, auf den Vernichtungskrieg im Osten. Im Laufe der Zeit wurde damit im Grunde, was ich koloniale Amnesie nannte, oder setzte sich die koloniale Amnesie durch. Das heißt, man hatte im Grunde weitgehend vergessen, dass Deutschland überhaupt jemals Kolonialmacht war, oder verdrängt, oder eigentlich noch schlimmer, es verklärte sich nostalgisch. Das heißt, man hörte dann eigentlich, ja, der deutsche Kolonialismus war ja so kurz und der war auch nicht so schlimm. Das heißt, der Kolonialismus wurde zu etwas wie einer, wie soll ich sagen, kolonialen Entwicklungshilfe. Man hätte Brunnen gebohrt, Straßen gebaut, Eisenbahnen gebaut, etc., etc. Und das zusammen führt dazu, dass im Grunde dieses Kapitel weitgehend aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden war, zumindest die kritischen Aspekte.
Jetzt haben Sie vorhin den schönen Begriff geprägt, unfähig zum Kolonialismus. Das deutet ja schon an, dass die ganze Kolonialgeschichte am Ende gar nicht so schön war. Und vor allen Dingen wissen wir ja, dass Kolonialismus eigentlich immer mit ziemlich negativen Dingen wie Sklaventum, Gewalt, Ausbeuterei einhergegangen ist. Helfen Sie uns doch nochmal, was ist denn damals eigentlich genau passiert?
Also was haben wir Deutschen gemacht in der Kolonialgeschichte?
Naja, also das Erste, das sind auch, das, wie soll ich sagen, es gilt auch gewisse Mythen hier zu zerstören. Die deutsche Kolonialgeschichte beginnt eigentlich vor 1884. 1884 ist das Datum, an dem der Reichskanzler Otto von Bismarck seine Einwilligung gibt, Schutzgebiete, also Kolonien in Afrika einzurichten bzw. Regionen unter deutschen Schutz zu stellen. Deutsche waren aber viel früher schon an kolonialen Projekten beteiligt. Schon im 16. Jahrhundert segelten deutsche Söldner zum Beispiel mit Spaniern und Portugiesen in deren Kolonien. Die Fahrten der Spanier im 16. Jahrhundert wurden von deutschen Finanziers, vor allem die Fugger und Welser in Augsburg, finanziert. Im 18. Jahrhundert gab es den Versuch des preußischen Kurfürsten, im Grunde in den Sklavenhandel, in den transatlantischen Sklavenhandel einzusteigen und ein eigenes, dazu eigentlich ein Fort in Westafrika zu errichten, Großfriedrichsburg, um tatsächlich also da einen Anknüpfungspunkt für den Sklavenhandel zu haben. Das wurde nach wenigen Jahrzehnten im Grunde abgebrochen, weil man sich nicht gegen die Konkurrenz der anderen europäischen Mächte durchsetzen konnte. Das heißt, Deutsche waren schon viel früher daran beteiligt, aber 1884 kommt es eigentlich zur Gründung von Kolonien. Das ergibt sich dadurch, dass bis 1871 ja kein deutsches Reich, kein deutscher Zentralstaat existierte und der im Grunde, oder die Kolonialreichsgründung war mit ein Effekt der Reichsgründung von 1871. 1915 beziehungsweise 1919 endet dann der Kolonialismus und dazwischen in diesen 30 Jahren kommt es zu sehr gravierenden Eingriffen eigentlich in allen Kolonien. Das heißt, der bekannteste und auch am heftigsten diskutierte ist Deutsch-Südwestafrika, wo man tatsächlich also mittlerweile eigentlich weitgehend Konsens hat in der Wissenschaft, dass es sich dort zwischen 1904 und 1908 um den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts handelt. Fast gleichzeitig werden in Deutsch-Ostafrika, das heutige Tansania, Ruanda und Burundi, in den sogenannten Maji-Maji-Kriegen bis zu 300.000 Ostafrikaner und Afrikanerinnen umgebracht von deutschen Kolonialtruppen. Im Ersten Weltkrieg wird in Ostafrika führt der zu Berühmtheit gelangte General Leto Vorbeck einen Guerillakrieg, der wohl bis zu 1 Million Menschen, überwiegend Zivilisten, eigentlich das Leben kostete. Das sind jetzt nur so diese Eckdaten. Sie haben in Südwestafrika nach der Jahrhundertwende den ersten Versuch in der deutschen Geschichte, eigentlich einen Rassenstaat zu errichten. Also ganz planmäßig zu sagen, diese Kolonie machen wir wirtschaftlich und ökonomisch sinnvoll, indem wir einen Rassenstaat errichten mit den Deutschen, mit den Weißen als Herrenrasse und einer afrikanischen Heloten- oder Arbeiterschicht, die dafür arbeiten muss. Sie haben bereits zu der Zeit gesetzliche Maßnahmen, um sogenannte Mischehen zu, oder es wurden Mischehen verboten, also Eheschließungen zwischen Europäern und Afrikanerinnen wurden verboten. Es gab dann Maßnahmen, eigentlich jede Art von sexueller Beziehung zu stigmatisieren und zu ahnden, um die einfach zu unterbinden und die sogenannte Rassenschranke aufrechtzuerhalten. Denn der Rassenstaat braucht diese Rassenschranke eigentlich zur Aufrechterhaltung. Und das haben sie auch schon in den Kolonien. Und sie haben auch Feldzüge brutalster Art in Kamerun, sie haben sie auch in der Südsee. Das heißt, es ist der deutsche Kolonialismus, der eben so verklärt wurde und wird, war eigentlich ein extrem brutales Unterfangen.
Gut, dass wir miteinander drüber sprechen. Das ist auf jeden Fall schon mal klar. Vielleicht einmal, bevor wir nochmal auf so die Details, was da wirklich passiert ist, eingehen und was das auch bedeutet hat. Welche heutigen Länder betrifft das denn eigentlich? Also ich könnte die jetzt nicht abzählen. Sie wissen das wahrscheinlich besser.
Also in Afrika sind es im Grunde die Länder Togo, Kamerun, Namibia, Tansania, Ruanda und Burundi. Und sie haben dann eben auch in der Südsee einzelne Länder, Guinea zum Beispiel, und sie haben auch im heutigen China mit Qingdao eben eine Stützpunktkolonie, die eigentlich deutsch waren. Aber die großen Kolonien, die waren eben in Afrika, diese vier: Togo, Kamerun, Deutsch-Südwestafrika, Deutsch-Ostafrika.
Okay, jetzt kann man sich das so ein bisschen vorstellen oder zumindest eine Karte rausholen und das raussuchen. Sie haben gerade gesagt, es wurden sehr viele Maßnahmen unternommen, um gemischte Ehen zu vermeiden. Da höre ich so ein bisschen raus, dass, wie soll ich sagen, der schwarze Mann war nicht angemessen, das ist mal das Mindeste. Aber es sind ja auch diese klassischen Kolonialterminologien, der Wilde und so weiter. Rührt daher noch die Angst vor dem schwarzen Mann, die auch heute immer noch oft geschürt wird?
Ja, die Angst vor dem vielbeschworenen schwarzen Mann, die resultiert aus dieser, das ist europaweit im Grunde ein ganz klassisches Versatzstück kolonialer Propaganda und auch kolonialer Angst. Das heißt, das rührt aus dieser Kolonialerfahrung, aber auch aus der Erfahrung nach der Zeit des Ersten Weltkrieges, als nämlich Frankreich das Rheinland besetzte, und um eben Deutschland zu Reparationen zu zwingen und als Besatzungstruppen und zur Demütigung der Deutschen ganz bewusst afrikanische Einheiten einsetzte als Besatzungssoldaten. Das heißt, eine Umkehr der kolonialen Situation herbeiführte. Die Deutschen, die sehr stolz waren, als sie 1884 Kolonialmacht wurde, mussten nicht nur unterschreiben, dass sie dazu unfähig waren, sondern sie wurden von schwarzen Truppen besetzt. Und das führte eigentlich zu einer regelrechten Hysterie, die schwarze Schmach am Rhein, wie es hieß, und eine große Propaganda-Aktion gegen die Besetzung. Und diese Mobilisierung des deutschen Bürgertums gegen diese Rheinlandbesetzung, die bediente sich eben dieser rassistischen Stereotype. Da taucht eben dann der schwarze Mann tatsächlich als Vergewaltiger auf. Es gibt auch Illustrationen, wo also dann eine blonde deutsche Frau an einem Art Marterpfahl, der eigentlich ein Phallus ist, gefesselt ist, und wo also das interpretiert wurde, diese Besetzung, als tatsächlich biopolitischer Angriff auf das deutsche Volkstum, auf die deutsche Rasse. Die Wissenschaftler haben mittlerweile herausgearbeitet, dass an diesen Zahlen von Vergewaltigungen, an dieser Hysterie im Grunde historisch kaum etwas dran ist. Es gab nicht mehr Übergriffe als in jeder vergleichbaren militärischen Besetzungssituation. Das heißt, es hatte gar nichts damit zu tun, dass das afrikanische Truppen waren. Und die überwiegenden Übergriffe, die man alle als sexuelle Vergewaltigungen eigentlich interpretierte, stellten sich im Archiv dann heraus, Vergehen wie Fahrradfahren in der Fußgängerzone, die dann aufgeschrieben wurden und geahndet wurden. Und dann daraus wurde eben diese Propagandafigur des schwarzen Vergewaltigers. Und das führte so weit, dass die erste eugenische Aktion der Nationalsozialisten nach der Machtergreifung eben die Zwangssterilisation der sogenannten, in Anführungszeichen, Rheinland-Bastarde. Die waren also von Kindern aus Beziehungen zwischen schwarzen Soldaten und weißen Frauen, die keineswegs alle gewalttätig gewesen waren. Aber die Figur des Rheinland-Bastards war so mächtig, dass das die erste Aktion war. Und daraus speist sich im Grunde auch das Bild des schwarzen Vergewaltigers bis zur Hysterie nach der Kölner Silvesternacht 2015-16. Also auch da hört man noch ein Echo.
Ja, ich wollte schon sagen, also sowohl die Rhetorik als auch die Bilder, die da genutzt werden, erinnern ja durchaus sehr an Bilder und Rhetorik, die die AfD so nutzt.
Ja, das ist sehr tief im Grunde, ist ja nicht nur die AfD gewesen in der Berichterstattung über die Silvesternacht, das ist sehr tief ins kollektive Unterbewusstsein der Deutschen eingedrungen.
Jetzt hätte ich Sie eigentlich gerne gefragt, ob es denn, dadurch, dass die Zeit ja insgesamt sehr kurz war und wir auch im Verhältnis spät dran waren, ob wir irgendwas anders gemacht haben, vielleicht sogar besser gemacht haben als Kolonialmacht, aber das klingt tatsächlich überhaupt nicht so.
Na, also das kann man eigentlich nicht sagen, besser, etwas besser. Was mir auffällt, ist, dass Deutschland die Ausbeutung und diese, das ist ja ein rassistisch-strukturelles Unrechtssystem, Kolonialismus, also sehr viel systematischer gemacht hat und sehr viel auch von oben mit Normen unterlegt hat als vergleichbare Situationen in anderen Ländern. Also das ist das Auffallende, dass es für alles gleich eine Verordnung gibt, dass auch das größte Unrecht im Grunde also auch noch von oben sanktioniert wird, dass es nicht eine wilde Ausbeutung ist, sondern dass das im Grunde einfach ein staatlich-administratives, wie soll ich sagen, ein Stempel bekommen hat, im buchstäblichen Sinne.
Also deutsche Ordnung auch im Kolonialismus, das ist ja, also für mich von außen wirkt das fast noch ein bisschen perfider, weil es dann ja noch viel strukturierter man sich überlegt hat, wie man das jetzt am schlausten macht. Im Gegensatz zu vielleicht eher jetzt mal, ob man es jetzt chaotisch, aber eher so zufälligen Handlungen, sondern das hatte schon durchaus alles sehr System, dann deutsches System.
Ja, genau. Und das heißt, dass es auch sehr tief aus einer deutschen Verwaltungstradition einfach kommt, dass diese Verwaltungsbeamten, die diesen Rassenstaat in Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia, planen und aufbauen, sehr tief aus dieser Verwaltungstradition kommen und aus bestimmten Vorstellungen. Da auch Vorstellungen der Antimoderne mitspielen, die sagen im Grunde, das findet man auch in den Diskursen, die afrikanischen Menschen, die werden einfach zu einer Arbeiterschicht, die sich nicht wehren können, wie zum Beispiel die Arbeiterschicht im Kaiserreich, also die sich stärker werdende Arbeiterbewegung mit der SPD, die diesen Beamten natürlich ein Dorn im Auge war, und sagen, und hier schaffen wir eigentlich den idealen Staat, ein rassistisches Utopia, in dem die Weißen herrschen, die Schwarzen arbeiten, und so wird dieses Stück Land, das eigentlich ja verschmäht wurde von den anderen Kolonialmächten, die eben keiner wollte, weil es eben sehr unwirtlich war, so können wir das im Grunde trotzdem ökonomisch, wirtschaftlich machen. Und wenn wir das schaffen, zeigen wir der Welt, dass wir die besten Kolonisatoren sind. Mhm. Denn das war der Anspruch, die besten Kolonisatoren. Also dieses am deutschen Wesen soll die Welt genesen, auch im Bereich des Kolonialismus. Und deshalb war die Demütigung dann im Frieden von Versailles zu unterschreiben, dass man unfähig ist, Kolonialherrschaft zu betreiben, auch so groß.
Es klingt trotzdem so ein bisschen, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, aber es klingt ein bisschen wie ein Skript für den Zweiten Weltkrieg. Also ich meine, auch das war systematische, an der Verwaltung ausgerichtete, gerichteter Massenmord, der sehr, sehr strukturiert war.
Ja, also das ist eine interessante Debatte, dass, wie sehr eben dieser Kolonialismus dann auch, oder was genau diese Beziehung zwischen diesem Kolonialismus ist und dem Verbrechen des Dritten Reiches. Ich würde da weniger auf den Massenmord weniger abheben auf den Holocaust, der auch sehr andere Wurzeln hat im Antisemitismus. Aber was sehr deutlich ist, sind Parallelen eigentlich zur Lebensraumpolitik im Osten, zum Vernichtungskrieg, zum Eroberungskrieg. Der Zweite Weltkrieg in Osteuropa ist aus meiner Sicht vor allem eigentlich de facto ein kolonialer Eroberungskrieg, in dem man Kolonialland jetzt in Osteuropa gewinnen will, nachdem man die Kolonien in Afrika verloren hat. Hitler sagt es und andere Nationalsozialisten sagen das auch, dass die Wolga ist unser Niger, Russland ist unser Indien. Dort werden wir jetzt diesen Kolonialraum haben, der auch nicht mehr wörtlich über See zu erreichen ist, sondern eine Landverbindung hat. Hitler sagt an einer Stelle, und dann kann auch die Royal Navy die britische Marine nicht mal die Verbindung kappen. Denn das ist die Lehre, die er aus dem Ersten Weltkrieg zieht, dass die Kolonien dann wertlos waren für Deutschland, weil die britische Flotte verhinderte, dass es überhaupt zum Austausch und kam. Man erreichte die Kolonien einfach nicht mehr. Also das ist auf jeden Fall da, und ich würde auch sagen, diese Vorstellung eines Rassenstaates, eines Siedlerstaates in Osteuropa, einer Großraumwirtschaft, die ja nicht weniger ist als die Strukturierung von Raum durch Rasse und Rassenhierarchie, ist einfach ein Verbindungsglied. Und die Tatsache, dass man das 30 Jahre vorher in Afrika schon hat, sollte eigentlich dazu führen, dass man noch stärker darüber nachdenkt, wie sehr aus der deutschen Geschichte eigentlich sich beide Ereignisse speisen. Und welches genau diese Verbindung ist, auch mit diesem administrativen Eingreifen und diesem superbürokratischen Durchorganisieren von Ausbeutung und bis zur Vernichtung.
Lassen Sie uns mal ein bisschen auf ins Heute kommen, denn man merkt ja, wissenschaftlich ist das alles sehr, sehr gut aufgearbeitet. Man muss im Grunde genommen nur hinschauen und hinhören. Vielleicht können Sie auch mal was dazu sagen, wie sich im Grunde genommen heute Deutschland zu all diesem verhält. Also natürlich kann man darüber sprechen, man kann es wissenschaftlich aufarbeiten und auch darüber berichten, so wie wir das gerade tun. Ich glaube, das Ereignis oder der Vorfall, der so in den letzten Jahren so am meisten Aufmerksamkeit bekommen hat, ist der Aufstand der Herero, ist ja auch ein sehr dunkles Kapitel der deutschen Kolonialgeschichte. Wie verhält sich Deutschland speziell heute zu diesem Vorfall, dem Aufstand der Herero? Vielleicht können Sie auch noch ein paar Sätze dazu sagen, und aber auch allgemein zur deutschen Kolonialgeschichte, also auch im Offiziellen. Was macht die Bundesrepublik?
Also die Geschichte des Herero-Nama-Genozids und des deutschen Umgangs damit ist eine hochinteressante, denn noch 2012 gibt es eine Stellungnahme der Bundesregierung, in der im Grunde gesagt wird, man könne nicht von Genozid sprechen, weil es den Begriff zu der Zeit noch nicht gegeben habe. Und es auch zeitgleich entscheidet der Bundestag, dass man eben nicht vom Völkermord an den Herero und Nama sprechen könnte. 2015 diskutiert der Bundestag und 2016 erfolgt es dann, die Anerkennung des Genozids an den Armeniern durch das Osmanische Reich, wo also die ganzen Argumente, dass es der Genozidbegriff als Völkerrechtstatbestand erst 1948 geschaffen wurde, eigentlich keine Rolle mehr spielte, wenn es im Grunde um Verbrechen des Osmanischen Reiches geht, die man jetzt der Türkei im Grunde zur Last legt. Und aus dieser Doppelzüngigkeit, den Genozid an den Herero nicht anzuerkennen und eben den Genozid an den Armeniern anzuerkennen, kommt dann im Grunde ein öffentlicher Druck, dem sich da auch die Regierung dann beugen muss. Und seitdem verhandelt sie eben mit der namibischen Regierung über die Begrifflichkeit, über eine Entschuldigung und von namibischer Seite gefordert auch über eine Wiedergutmachung. Da ist man aber jetzt noch nicht wirklich weitergekommen, weil das deutsche Verhandlungsteam sehr ungeschickt aufgetreten ist und auch dieses Jungteam: wir erkennen nur an, wenn ihr auf Reparationen verzichtet, in Namibia gar nicht gut ankam.
Das kann man sich vorstellen, ja. Also ich meine, das ist eigentlich absurd.
Das ist eben die namibische Position auch, die mir sagt, also ihr habt ein Verbrechen begangen, ihr wollt jetzt im Grunde das aufarbeiten und kommt deshalb zu uns und stellt aber Bedingungen und Forderungen. Das ist das eine, warum es stockt. Und zum Zweiten, dass ein Großteil der Herero und Nama sich ausgeschlossen fühlen von den Verhandlungen, weil die Bundesrepublik Deutschland nur mit der namibischen Regierung verhandelt und nicht direkt mit den Vertretern der Herero und Nama. Und deshalb klagten Herero und Nama jetzt in New York vor Gericht. Im März dieses Jahres hat das Gericht diese Klage abgelehnt und gesagt, wir sind nicht zuständig. Die Herero und Nama gingen in Berufung, und dieses Berufungsverfahren über die Zulassung der Klage ist im Moment eben und am Laufen. Aber das führt dazu, dass eben in Namibia, vor allem unter Herero Nama, die ja die Nachkommen der Opfer des Genozids sind, also sehr, sehr böses Blut eigentlich, sehr große Verärgerung da ist und sagt, ihr redet noch nicht mal mit uns, ihr redet nur mit der namibischen Regierung, und da gibt es eben Spannungen zwischen Vertretern der Herero Nama und der namibischen Regierung, die auch bekannt sind, die auch die Bundesregierung kennt und kennen musste und sich einfach darüber hinweggesetzt hat, dass Herero Nama sich nicht unbedingt vertreten fühlen von der Regierung, und zweitens es auch Opfer des Genozids und Nachkommen gibt, die gar nicht in Namibia leben und auch völlig ausgeschlossen sind.
Wenn wir es mal ein bisschen abheben von diesem konkreten Ereignis, generell auf die Kolonialgeschichte geblickt, Sie haben ja für diverse Gräueltaten angesprochen, die da unter der deutschen Herrschaft passiert sind. Ist da Deutschland jetzt nicht nur von der Gesellschaft, sondern auch von der politischen Verantwortung her geschichtsvergessen? Wie würden Sie das bewerten als Historiker? Für mich klingt das ein bisschen so.
Naja, geschichtsvergessen, also das ist schwierig. Also ich glaube, man kann ja jetzt nicht darüber sprechen, dass diese Fakten nicht mehr bekannt sind. Gerade über den Genozid an den Herero sind eben auch andere Verbrechen durchaus diskutiert worden. In breiten Teilen der Bevölkerung, würde ich sagen, herrscht noch die nostalgische Verklärung vor, wenn man überhaupt weiß, dass Deutschland Kolonialmacht war. Aber in den politischen Kreisen weiß man es eigentlich schon. Ich glaube, man möchte die Diskussion nicht führen, weil die Diskussion über den Kolonialismus eigentlich eine tiefergehende Auseinandersetzung ist über die europäische und auch die deutsche Geschichte der letzten 500 Jahre, nämlich der Umstand, warum ist Europa so reich und andere Regionen vergleichsweise arm? Und was hat das damit zu tun? Und Europa hat sich, und das betrifft eben nicht nur Deutschland, Europa hat sich sehr bequem eingerichtet in einer Position zu sagen, wir haben im Grunde alles aus eigener Kraft aufgebaut und wir haben die Menschenrechte entwickelt und wir haben all das, die Gleichberechtigung entwickelt, und deshalb sind wir eigentlich der fortschrittlichste Kontinent, und völlig ausgeblendet, dass eben diese Menschenrechte eigentlich anfänglich nur für wohlhabende Männer galt, dann galt wohlhabende weiße Männer, europäische Männer galt, dann auch für Männer, die nicht so wohlhabend waren, wenn sie Europäer waren, dann irgendwann sehr viel später auch für europäische Frauen und mitnichten eigentlich für die ganze Welt gelten, wie man ja sieht, wenn man jeden Tag eine Zeitung liest, was im Mittelmeer passiert. Dann weiß man ja, dass diese Universalität der Menschenrechte und die Würde des Menschen und dass ein Leben und Würde sei zu schützen, ja nicht universell gelten, und auch da, wo Europa eingreifen könnte. Und das ist eben eine Debatte, die eigentlich im Hintergrund ist oder die Basis ist für diese Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus. Es ist eigentlich eine Identitätsdebatte Europas. Was ist Europa und was kann Europa im 21. Jahrhundert sein? Und die möchte eigentlich niemand führen.
Ich habe mal nachgeguckt, wo wir eigentlich in Afrika sind. Sie wissen es ja am besten. Wir sind in Mali mit der Bundeswehr mit 849 Mann. Das ist der zweitgrößte Einsatz, den wir haben. Die sind ja sowieso immer total diskutiert. Und es ist immer die Frage, sollen wir oder sollen wir nicht? Wie sehen Sie das denn als Afrika-Wissenschaftler? Ist das eine Art von neuem Kolonialismus? Ist das in Ordnung? Wie ist das zu bewerten?
Naja, also das Problem eigentlich ist, dass wenn diese Militäreinsätze, die ja durchaus sinnvoll sein können, um punktuell gravierende Menschenrechtsverletzungen zu stoppen. Denken Sie an den Genozid in Ruanda, oder ähnliche Verbrechen, wo man sagt, man muss vielleicht punktuell da eingreifen. Das Problem ist, wenn man nur da eingreift, wo man selbst Sicherheitsinteressen hat oder wo man befürchtet, dass Flüchtlingsbewegungen sonst anwachsen können und eigentlich nicht dazu beiträgt, ganz grundsätzlich im Grunde Afrika oder andere Regionen in die Lage zu versetzen, eigentlich aus eigener Kraft auf gleicher Ebene mit Deutschland, mit Europa zu verhandeln oder zu wirtschaften. Das ist eigentlich das Problem. Also ich habe weniger Probleme mit einzelnen Maßnahmen, als zu sagen, wenn sich darauf im Grunde konzentriert und man auch nicht wirklich gute Gründe angibt, warum in Mali, aber nicht im Kongo, außer dass aus Mali eben man denkt, man könnte so die Flüchtlingsströme etwas begrenzen und regulieren. Was wir brauchen, ist im Grunde eine Dekolonisierung unseres gesamten Wirtschaftens und etwas, was ich globale soziale Gerechtigkeit genannt habe, und zu sagen, eine Wohlstandssenkung in Europa an Freiwilligen, um einen Wohlstandsaufwuchs in anderen Regionen zu haben. Wenn man das nicht macht, wird die Militäraktion eigentlich nur zur Stabilisierung der herrschenden Ungleichgewichte führen.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, ist auch dieses, also der Begriff Entwicklungshilfe, habe ich gelernt, ist heute mittlerweile auch umstritten, weil er im Grunde genommen ja dieses Verhältnis einfach nur noch weiter bestärkt. Aber das heißt, das würde aus Ihrer Sicht, ja, ist eigentlich dann gar nicht Kern der Sache, sondern wir müssen uns viel mehr erstmal darüber Gedanken machen und quasi vor unserer Haustür kehren, was wir hier in Europa veranstalten, was dann Auswirkungen woanders hat, bevor wir jetzt, klassisches Beispiel, nach Äthiopien fahren irgendwo oder woanders in Afrika und Brunnen bohren.
Ja, weil, also erstens mal ist es auch nicht sehr, sehr effizient. Zweitens mal könnten das die afrikanischen Regierungen und Menschen durchaus auch selbst, wenn sie zum Beispiel die Möglichkeit hätten, auf dem europäischen Markt ihre Produkte abzusetzen. Und drittens, und das ist auch das Gleiche wie mit dieser Militäraktion, was hilft es, wenn man Geld ausgibt für diese Art Hilfe und für Militäraktionen, wenn man gleichzeitig zum Beispiel, und ein Thema der globalen sozialen Gerechtigkeit ist natürlich die Klimagerechtigkeit, sagt, wir im Grunde tragen nicht dazu bei, effektiv den Klimawandel zu reduzieren und wissen, dass die vom Klimawandel am meisten negativ Betroffenen genau in diesen Ländern leben, die eben auch kolonisiert waren im globalen Süden. Das heißt, wir beruhigen unser Gewissen vielleicht, indem man sagt, wir helfen da ein bisschen, wir spenden auch gerne individuell und auch als Gesellschaft, aber da, wo wir wirklich einen Unterschied machen können, zu sagen, wir müssen alle Maßnahmen ergreifen, um radikal den Klimawandel oder alle Faktoren zu begrenzen, die den Klimawandel anheizen, damit die anderen überhaupt eine Chance haben, auch Wohlstand zu erreichen. Genau da machen wir nichts.
Herr Zimmerer, ich glaube, Henning und ich haben heute richtig viel gelernt. Also das kann man mal festhalten. Vielen Dank für die ganzen Informationen.
Ich danke Ihnen.
Und Henning, also dass das Thema in so viele Bereiche auch heute noch reinspielen würde, das hätte ich tatsächlich nicht erwartet, als wir da so zusammensaßen.
Nee, genau. Und im Grunde genommen eröffnet sich direkt die nächste Themenidee für eine Folge, dass wir nämlich mal über dieses ganze Thema sprechen. Welche Auswirkungen hat eigentlich unser Handeln in Europa auch auf andere Regionen in der Welt und was ist eigentlich mit diesem Begriff der Entwicklungshilfe? Eigentlich müssen wir dazu nochmal eine extra Folge machen, weil das sind sehr, sehr spannende Eindrücke. Ja, ich habe ganz viel nachzudenken. Wenn ihr auch noch Fragen habt, die euch vielleicht jetzt, vielleicht hat euch unsere Folge ja auch auf neue Ideen gebracht, wo ihr vorher gar nicht drüber nachgedacht habt, schreibt uns gerne euer Feedback, eure Hinweise, eure Fragen an praktischfaktisch@rheinische-post.de. Praktisch, faktisch in einem Wort. Und dann schauen wir mal, wie wir uns da als nächsten schlauen Experten ranschaffen. In diesem Sinne, bis nächste Woche.
Bis dann. Tschüss.
Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.